Seid ihr bereit für die nächste Passage aus dem Hiob-Buch? Ja. Ah, ich weiß nicht, ob ihr wirklich dafür bereit seid. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Weil das, heute wird das ein bisschen heftig. Ja, letzte Woche war heftig. Wir haben uns Hiob 1 und 2 angeguckt. Aber heute gehen wir ganz tief in die Dunkelheit. Und ich möchte euch gleich ein paar Bibelstellen zum Anfang präsentieren, aber ich möchte kurz vorher trotzdem nochmal ein kurzes Gebet sprechen, auch wenn Nicole für den Kindergottesdienst gebetet hat, auch nochmal für uns hier. Jesus Christus, danke, dass du mit uns unterwegs bist und danke, dass du uns auch dein Wort aufschließen willst. Du willst uns verstehen lassen, was da in der Bibel steht. Danke, dass wir das haben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir bereit dafür sind, dass du mich bereit machst dafür, aber jeden Einzelnen auch hier, sich auf dich einzulassen und auf das, was du zu sagen hast, auch durch das, was Hiob erlebt hat. Danke dafür, dass du dafür bereit bist und mach uns auch bereit dafür. Amen. Ich habe mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, wie gesagt, und lasst sie auch mal auf euch wirken, was sie in euch auslösen, wenn ihr sie so seht. Die erste Bibelstelle aus 2. Korinther 6. Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles, schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Oder in Römer 8, eine bekannte Stelle. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Oder Philipper 4. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Oder, nochmal verkürzt, 1. Thessalonicher 5, freut euch zu jeder Zeit. Was machen diese Stellen mit euch? Wenn es dir gut geht, denkst du, ja klar, easy peasy. Alles gut, läuft im Leben, lübt, Gott ist da, ich kann mich freuen, alles schön. Und wenn es nicht läuft? Wenn es schlecht läuft? Wenn es was kaputt ist in deinem Leben? Was machen diese Stellen dann mit dir? Motivieren sie dich zu sagen, hey, alles geht den Bach runter, aber ich freue mich? Oder bauen sie Druck auf? Hey, mein Leben ist gerade am Zerbrechen und an sowas? Wirklich? Wie soll das funktionieren? Das sind gute Bibelstellen. Super Bibelstellen. Aber, und auch richtige Aussagen. Also wir sollen ernst nehmen, was da steht. Aber leider werden diese Bibelstellen oft zur falschen Zeit am falschen Ort angebracht. Und helfen dann überhaupt nicht. Denn die Bibel ist kein magisches Buch. Wie manche denken, ich bringe eine Bibelstelle und dann wird das schon gehen. Sondern wir müssen uns überlegen, was passt wann zu welcher Zeit. Habt ihr vielleicht noch im Sinn, wo Hiob sich befindet, gerade jetzt? Wir haben gesehen, wie es Hiob super ging. Und er hatte wirklich Grund zu sagen, ich freue mich. Bis zu dem Moment, wo alles kaputt gegangen ist. Er hat seine Familie verloren. Er hat seinen Besitz verloren. Er hat alles verloren. Am Ende sogar seine Gesundheit. Er liegt im Staub, kratzt an seinen Wunden. Was hätte er mit diesen Bibelstellen gemacht? Und was hätten diese Bibelstellen mit ihm gemacht? Wir wollen heute mit Hiob in die Dunkelheit gehen. Hiob ist am Tiefpunkt seines Lebens. Schlimmer geht es nicht. Und wir wollen mit ihm zusammen in dieses dunkle Loch, in den finsteren Kerker seiner Seele hinabsteigen und schauen, was uns dort mit ihm begegnet. In die Dunkelheit einer zerstörten, demolierten Seele. Und ich sage das jetzt schon direkt am Anfang, eine kleine Warnung. Es wird keinen einzigen Lichtblick in dieser Predigt geben. Keinen einzigen Lichtblick. Keine positive Aussage, die wir aus Hiobs Mund entnehmen. Nichts, was irgendwie ermutigt. Und gerade deshalb, denke ich, können wir trotzdem sehr viel von dem lernen, was wir bei Hiob sehen. Am Ende von Kapitel 2 kommen seine drei Freunde. Ich habe den Text letztes Mal etwas übersprungen. Sie sind da, sie schweigen. Und das ist vielleicht das Beste, was sie gemacht haben im ganzen Hiob-Buch. Und das, was wir von den Freunden lernen können, auch im Negativen, ist, dass man in so einer Situation, wenn man so jemandem begegnet, einfach lernt, nichts zu sagen. Wenn man dieser Dunkelheit eines solchen kaputten Lebens begegnet, einfach mal nichts zu sagen. Nicht diese Bibelstellen an den Kopf zu werfen, in der Hoffnung, dass es einem dann besser wird. Das ist dann manchmal so ein Feigenblatt aus Hilflosigkeit, das man dann bringt. Vielleicht hätten diese Freunde überhaupt gar nichts sagen sollen. Und auf das, dass die Freunde da sind, Hiob begegnen, folgt jetzt ein Gespräch von Hiob. Das Gespräch ist nicht an Gott gerichtet, nicht direkt, auch wenn er ihn erwähnt. Es ist nicht an die Freunde gerichtet. Hiob spricht es einfach in die Welt hinein. Er spricht einfach aus, was in seinem Inneren ist. Wir haben hier einen tiefen Einblick in seine Seele. Ich möchte die ersten Verse lesen aus dieser Passage. Und zwar Hiob 3 wollen wir uns anschauen. Und ich lese zuerst die Verse 1 bis 10. Dann erst begann Hiob zu sprechen. Er verfluchte den Tag seiner Geburt und sagte: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, und auch die Nacht, in der man sagte, es ist ein Junge. Jener Tag versinke in tiefer Finsternis. Kein Licht soll ihn erhellen. Selbst Gott da oben vergesse ihn. Ja, der Tod soll ihn holen, diesen Tag. Ich wünschte, dass sich dunkle Wolken auf ihn legten und die Finsternis sein Licht erstickte. Für immer soll sie dunkel bleiben, die Nacht meiner Geburt. Ausgelöscht sei sie aus dem Jahreskreis. Nie wieder erscheine sie auf dem Kalender. Stumm und öde soll sie sein, eine Nacht, in der sich keiner mehr freut. Verfluchen sollen sie die Zauberer, die Tag und Nacht verwünschen können und die das Ungeheuer wecken. Jene Nacht soll finster bleiben, ohne alle Sternenpracht. Vergeblich warte sie auf Sonnenlicht, die Strahlen des Morgenrots sehen sie nicht. Denn sie ließ zu, dass meine Mutter mich empfing, die Mühen des Lebens hat sie mir nicht erspart. Wir sehen hier also schon den Einstieg, wo Hiob fragt: Wieso wurde ich geboren? Wieso bin ich überhaupt auf diese Welt gekommen? Dieser Text spielt ganz viel mit Licht und Finsternis. Ich habe das mal hier so dargestellt: Das Rote ist alles Finsternis, das Grüne ist Licht. Und wir sehen so, wie sich das die Waage hält und wie er hier sich wünscht, dass die Finsternis das Licht auslöscht, dass dieser Tag nicht mehr da ist, dass dieser Tag verschwindet, dass das Licht weg ist, das er erblickt hat, als er auf die Welt gekommen ist. Licht und Finsternis. Und in Vers 3 gleich lesen wir das Kernanliegen dieses Textes. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, und auch die Nacht, in der man sagt, es ist ein Junge. Dieser Moment, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wer das erlebt hat, weiß, dass das einer der glücklichsten Momente im Leben eines Menschen ist. Ich als Vater durfte dabei sein, als zwei meiner Kinder auf die Welt gekommen sind. Und dieser Moment, wo das Kind da ist und man sich darüber freut, es ist auf die Welt gekommen und hoffentlich gesund, aber auch wenn es nicht gesund ist, aber es ist einfach da. Man freut sich darüber, wenn dann ausgerufen wird, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen. Und Doro erzählt immer, wie ich beim ersten bei Benaja, wie sie mich noch nie so erlebt hat in diesem Moment wie dort, als gesagt wurde, es ist ein Junge. Diese Freude, da ist ein Sohn auf die Welt gekommen. Ausgelöscht sei dieser Tag. Gestrichen sei dieser Tag. Weg. Keiner soll sich mehr dran erinnern. Dieser Tag soll in Vergessenheit geraten. Jener Tag versinke in tiefer Finsternis, kein Licht soll ihn erhellen. Selbst Gott da oben vergesse ihn. Der Tag muss weg, raus aus dem Gedächtnis. Und dann in Vers 7, diese Nacht sei unfruchtbar. Der Moment, dass ein Kind geboren wird, da soll kein Kind geboren werden. Da soll niemand auf die Welt kommen. Da soll kein neues Leben entstehen, kein neues Leben sichtbar werden. Kein Jubel komme auf, niemand soll sich darüber freuen. Niemand soll Grund haben zur Freude, wäre es doch vielleicht eine Totgeburt gewesen. Und dann in Vers 8, etwas, was schwer zu verstehen ist, verfluchen sollen sie die Zauberer, die Tag und Nacht verwünschen können und die das Ungeheuer wecken. In anderen Übersetzungen steht da Leviathan. Leviathan war so in der Mythologie damals ein Chaosdrache, ein Himmelsdrache, der alles durcheinander geworfen hat. Und er wünscht sich, dass dieser Himmelsdrache, der auch oft mit Sonnenfinsternis in Verbindung gebracht wird, dass dieser Drache geweckt wird, um diesen Tag einfach auszulöschen, um ihn wegzunehmen, damit sich keiner an ihn erinnern kann. Und in Vers 10, seine Geburt wurde nicht verhindert, denn sie ließ zu, dass meine Mutter mich empfing die Nacht. Die Mühen des Lebens hat sie mir nicht erspart. Seine Geburt wurde nicht verhindert. Und das beklagt er. Denn weil er geboren ist, muss er all das erleben, was er jetzt erlebt. Die Geburt hat zur Folge, dass er später dann genau das durchmachen muss, was wir in Kapitel 1 und 2 gesehen haben. Also diese ersten Verse drehen sich um seine Geburt. Wieso wurde ich geboren? Was ist das für eine Aussage? Aber vielleicht hast du dir diese Frage auch schon gestellt. Wieso bin ich auf die Welt gekommen, Gott? Wieso lässt du das zu, dass ich das alles so miterleben muss? Hiob geht dann weiter. Er bleibt nicht bei der Geburt stehen. In Versen 11 bis 19 sehen wir die Frage: Ich bin jetzt auf der Welt, aber wieso bin ich nicht direkt nach der Geburt gestorben? Wieso bin ich nicht direkt nach der Geburt gestorben? Die Verse 11 bis 19. Warum bin ich nicht bei der Geburt gestorben, als ich aus dem Leib meiner Mutter kam? Wozu hat sie mich auf den Knien gewiegt und an ihrer Brust gestillt? Wenn ich tot wäre, dann läge ich jetzt ungestört, hätte Ruhe und würde schlafen, so wie die Könige und ihre Berater, die sich hier prachtvolle Paläste bauten, längst zu Ruinen zerfallen, und wie die Herrscher, die Gold und Silber besaßen und ihre Häuser damit füllten. Warum wurde ich nicht wie eine Fehlgeburt verscharrt, wie Totgeborene, die nie das Tageslicht sahen? Bei den Toten können die Verbrecher nicht mehr toben, und ihre Opfer haben endlich Ruhe. Auch die Gefangenen lässt man dort in Frieden, sie hören nicht mehr das Geschrei des Aufsehers. Ob groß oder klein, dort sind alle gleich, und der Sklave ist seinen Herren los. Also er beschreibt hier den Geburtsvorgang. Wieso wurde ich auf die Knie meiner Mutter gelegt? Wieso bin ich an ihre Brust gelegt worden? Das ist das Erste, was man normalerweise tut mit einem Neugeborenen, wenn mit dem Kind alles in Ordnung ist, dass man es direkt zur Mutter gibt, dass diese erste Bindung entstehen kann und dass das Kind sich gleich auch stillen kann, Energie bekommt. Auch für das Kind ist das harte Arbeit, so eine Geburt. Und wenn man das Kind der Mutter nicht anlegt, wenn man es ihm nichts zu trinken gibt, dann muss es sterben. Und das ist das, was er sich hier wünscht. Eigentlich ist dieser Moment, wo das Kind mit der Mutter in Berührung kommt, ein unglaublich friedevoller Moment, ein schöner Moment. Und er verflucht diesen Augenblick. Er bedauert, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Für ihn ist es ein Ärgernis. Und dann beschreibt er in den Versen die Totenwelt, 13 bis 19. Und die Totenwelt wird hier vor allem, wenn man guckt, und da möchte ich einfach empfehlen, wenn man solche Texte liest, das haben wir beim Licht und Finsternis in den ersten 10 Versen gesehen und auch hier in diesen Versen, einfach mal einen Stift zu nehmen und solche Sachen zu markieren, wenn auffällt, dass dort Sachen wiederholt werden. Was man in diesen Versen merkt, ist, er wiederholt sehr häufig das Thema Ruhe und Frieden. Die Totenwelt, die Menschen damals hatten nicht die gleiche Ahnung von dem, was nach dem Tod kommt, wie bei uns. Sie hatten nicht die Vorstellung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, wie wir das kennen. Das war ihnen noch nicht so offenbar worden. Für sie war die Totenwelt ein Ort der Ruhe, wo ich endlich schlafen kann, wo ich das Mühsal des Lebens ablegen kann, wo endlich Frieden ist, wo kein Leid mehr ist, wo keiner mich mehr ärgert, wo ich einfach Ruhe haben kann, wo ich einschlafen kann und in dieser Ruhe des Schlafs bleiben kann. Das war der Scheol. Das war die Totenwelt, von der die Hebräer damals ausgegangen sind, die Israeliten. Und danach sehnt sich Hiob, hier sagt, wenn ich gestorben wäre, hätte ich zumindest meinen Frieden. Dann hätte ich zumindest meine Ruhe. In der Totenwelt gibt es keine Unterschiede mehr zwischen jung und alt. Da gibt es keine Unterschiede mehr zwischen reich und arm. Da spielt es keine Rolle, ob ich Opfer oder Täter gewesen bin. Alle sind wir gleich. Alle sind wir eingeschlafen. Alle haben wir unsere Ruhe. Aber diese Ruhe hat er nicht gefunden. Diesen Frieden hat Gott ihm nicht gelassen. Er ist nicht nach der Geburt gestorben, sondern es ist weitergegangen für ihn. Das Leben ist weitergegangen. Er hat all das erlebt, was er erleben musste jetzt. Hat erlebt, wie alles kaputt gegangen ist, wie er Opfer geworden ist, wie er krank geworden ist, wie er alles verloren hat. Und deshalb fragt er jetzt als Drittes, wieso sterbe ich zumindest nicht jetzt? Wieso darf ich nicht zumindest jetzt sterben? Warum nur lässt Gott die Menschen leben? Sie mühen sich ab, sind verbittert und ohne Hoffnung. Sie sehen sich den Tod herbei, aber er kommt nicht. Sie suchen ihn mehr als verborgene Schätze und erst, wenn sie endlich im Grab ruhen, empfinden sie die größte Freude. Warum muss ich noch leben? Gott hat mich eingepfercht. Ich sehe nur noch Dunkelheit. Laut schreie ich auf vor Schmerzen, wenn ich essen will und das Stöhnen bricht aus mir heraus. Meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen und wovor mir graute, das ist jetzt da. Ohne Ruhe und Frieden lebe ich dahin, getrieben von endloser Qual. Wieso darf ich nicht sterben? Seine Kinder sind tot. Seine Knechte sind tot. Sein Besitz ist weg. Er ist krank, an der Schwelle zum Tod, aber nicht tot. Es gibt Lebensumstände, die sind schlimmer als der Tod. Wenn man nämlich ununterbrochenes Leiden dauerhaft erleben muss, dann kommt man an den Moment, wo man sich diesen Tod herbeiwünscht, wo der Tod Befreiung ist. Das ist anders, als wenn man 95 ist und ein sattes Leben hinter sich hat und sagt, jetzt würde ich gern den Herrn sehen, was soll ich hier noch erwarten? Und es ist anders, wenn man 30 ist, 20 ist oder auch 40 und noch so viel vom Leben vor sich hat, aber sich trotzdem den Tod herbeiwünscht, wo man eigentlich mitten im Leben stehen sollte. Wir Menschen sind geschaffen mit einem starken Überlebenstrieb. Wir wollen leben, so hat es Gott in uns hineingelegt, das ist gut. Und es muss schon sehr, sehr viel passieren, dass uns dieser Überlebenswille genommen wird. Und wenn das der Fall ist, merkt man, das ist ein Warnsignal. Hier ist etwas sehr aus dem Ruder gelaufen im Leben eines Menschen, der sich den Tod herbeiwünscht. Hiob ist lebensmüde. Hiob ist am Ende. Hiob kann und Hiob will nicht mehr. Und er gibt es ganz offen zu. Wir sind hier ganz tief unten angekommen, im Kerker seiner Seele, in der Dunkelheit, in der Finsternis seines Lebens. Viel tiefer kann man nicht mehr gehen. Wo will man da noch hin? Das ist der dunkelste Ort, an dem ein Mensch gehen kann, wenn kein Funke mehr da ist, der ihn am Leben hält. Nur das eine tut Hiob nicht. Und das ist etwas Positives, was wir vielleicht doch mitnehmen können. Er legt nicht selbst Hand an. Er sagt nicht, ich nehme es jetzt selbst in die Hand. Aber er wünscht sich den Tod herbei. Er will sterben. Wir stehen jetzt mit Hiob zusammen in dieser Finsternis. Und stell dir vor, du wärst jetzt einer seiner Freunde. Du hörst das, was er gerade sagt. Was machst du damit? Was kannst du so einem Menschen mitgeben? Was kannst du so jemandem sagen? Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Freut euch zu jeder Zeit. Hilft ihm das? Hilft einem Menschen in der Dunkelheit so etwas? Vielleicht, aber oft auch nicht. Oft dringen solche Sachen auch gar nicht mehr hin oder erreichen die falsche Wirkung. Und hier spreche ich Gottes Wort nicht Macht ab, aber hier hinterfrage ich manchmal, wie wir Gottes Wort auch benutzen. Mit welchen Hoffnungen und welchen Motivationen. Aber man kann auch anders fragen. Fragen an Hiob, darf man überhaupt so reden? Darf man überhaupt so denken als Christ, wie Hiob das hier tut? Was ist denn nun mit diesen Bibelworten, wo es drin heißt eben, freut euch alle Zeit? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Die kennt ihr bestimmt, vielleicht auch nicht, aber viele kennen sie. Kommt ein Mann zum Arzt. Er ist deprimiert. Er ist tief traurig. Findet keine Freude mehr im Leben. Er sagt, die Welt ist rau, sie ist herzlos, sie bedroht mich, alles Anzeichen einer Depression. Der Arzt schaut sich das an und sagt, du musst auf andere Gedanken kommen. Du musst mal einfach mal für einen Augenblick raus aus dieser Dunkelheit und dann können wir auch gucken, wie wir das angehen können. Aber er versucht jetzt erstmal was anderes zu erleben. Hey, da ist ein Zirkus in der Stadt, habe ich mitbekommen. Und da ist ein weltberühmter Clown, der große Clown Pagliacci. Der wird dich ermuntern. Der macht die Menschen fröhlich. Der wird dich auf andere Gedanken bringen. Der Mann steht traurig auf, will aus dem Zimmer gehen, sieht den Arzt mit traurigen Augen an und sagt, aber Herr Doktor, ich bin Pagliacci. Stehen wir als Christen nicht in der Gefahr, manchmal so ein trauriger Clown zu sein? Dass wir so ein Pagliacci sind? Wir tragen eine fröhliche Maske. Clowns tragen Masken mit einem Lächeln drauf. Aber ein trauriger Clown ist das Traurigste, was es gibt auf der Welt. Denn er trägt ein Lächeln auf dem Gesicht, aber man sieht ihm die Traurigkeit an und weiß, das stimmt auch gar nicht. Da ist keine Freude. Da ist keine Fröhlichkeit. Sind wir nicht manchmal solche Clowns? Dass wir denken, wir müssen aber fröhlich sein. Wir müssen Freude ausstrahlen. Wir müssen doch den richtigen Anschein wahren. Was werden denn die Leute denken über mich als Christen, wenn ich nicht so eine Maske auf dem Gesicht habe? Hiob hatte keine Kraft mehr für Masken. Er war im Staub, im Dreck, voll Schmerzen. Und da kommt zutage, was in seiner Seele ist. Er hatte keine Kraft mehr für Masken. Er hatte keine Kraft mehr dafür, etwas zu beschönigen oder vorzuspielen. Nichts ist gut für Hiob. Und er spricht es deutlich aus. Er stellt Gott harte Fragen. Er ist verbittert, er ist wütend. Warum schenkt Gott mir keinen Ausweg aus dieser Situation? Warum lässt er mich das alles erleben? Warum darf ich nicht in den Tod gehen? In dieser Situation überschreitet er keine Grenzen. Gott kritisiert ihn später nicht für das, was er hier sagt. Er geht auf dem schmalen Grat zwischen Wut und Verzweiflung und behält sich dennoch seinen Respekt vor Gott. Das ist ein Vorbild für uns, wie er damit umgeht. Aber er tut auch nicht so, als wäre die Situation nicht genauso, wie sie ist. Er trägt keinen falschen Schein auf vor anderen Menschen. Er spielt nicht den fröhlichen Christenmenschen immer mit einem Lächeln, damit kein falscher Eindruck entsteht vor den anderen. Und ich sage euch jetzt kein Geheimnis, aber ich sage etwas, was wir uns immer wieder aussprechen dürfen. Wir als Christen leiden. Wir als Christen verzweifeln. Manchmal an uns selbst, manchmal an anderen Menschen, manchmal am Leben selbst, manchmal auch an Gott. Das passiert. Wir Christen sind depressiv. Das kann passieren. Christen haben Selbstmordgedanken, wünschen sich den Tod. Das passiert. Wir sind keine Supermenschen, an denen das Leid abprallt wie Kugeln an Superman. Und wir müssen auch nicht so tun, als wäre das irgendwie anders. Wir leiden. Und wir dürfen zu unserem Leiden stehen. Wir dürfen das zugeben. Wir müssen keinem etwas vormachen. Natürlich, da möchte ich auch eine kleine Warnung aussprechen, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir das Leiden nicht zu einer Kunstform machen. Vielleicht kennt ihr solche Menschen, die aus jeder Kleinigkeit ein öffentliches Leiden machen, weil sie sich nach dieser Aufmerksamkeit sehnen, weil sie merken, dass sie dadurch Aufmerksamkeit bekommen. Darum geht es nicht. Und da müssen wir auch lernen, das zu unterscheiden. Wie ist das jetzt bei diesen Menschen? Aber wir müssen Leid und Schmerz nicht verstecken. Wir dürfen offen und ehrlich sein. Mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und mit Gott. Das muss zur rechten Zeit auch mal geschehen. Da müssen wir auch abwägen, wann ist der rechte Augenblick dafür. Das muss auf die richtige Art und Weise, auch manchmal mit Weisheit und Feingefühl geschehen. Aber auf der anderen Seite sollten wir uns auch nicht zurückhalten, nur weil wir, wie gesagt, Angst haben, das Bild eines fröhlichen Christenmenschen zu zerstören. Hiob hatte keine Kraft mehr dafür, ein fröhlicher, leidender Clown zu sein. Und wenn du in seiner Situation bist, musst du das auch nicht. Dann kannst du dir deine Maske abwischen und darfst ehrlich sein darüber, wie es mit dir geht. Und wir als Gemeindewerken merken, dass wir auf einem guten Weg miteinander sind, wenn wir wieder im richtigen Rahmen die Kraft haben, ehrlich miteinander zu sein, auch über diese Dinge. Und keine Angst haben davor, was werden die anderen jetzt aber über mich denken. Dann sind wir auf einem guten Weg, wenn uns das gelingt. Ich möchte drei Sachen für uns mitgeben aus dem, was wir hier bei Hiob lernen. Das erste ist, du wirst im Leben an deine Grenzen kommen. Die müssen nicht immer so tief und dunkel sein wie bei Hiob, aber du wirst in Situationen kommen, wo dir ähnliche Gedanken durch den Kopf gehen. Wo du einfach nicht mehr kannst. Wo dir alles zu viel erscheint. Damit musst du rechnen. Und es ist nicht schlimm, wenn das so ist. Nicht in dem Sinne nicht schlimm, dass du das Gefühl hast, irgendwas läuft mächtig schief bei mir. Das haben wir uns das letzte Mal auch genauso angeschaut. Du wirst in deinem Leben an deine Grenzen kommen. Und wenn das so ist, dann darfst du deinen Zweifel, deine Wut und deine Verzweiflung vor Gott bringen. Du darfst ihm das aussprechen. Du darfst ihm das sagen, was in dir drin ist. Er weiß es sowieso. Du brauchst nichts verheimlichen. Gott kennt dich durch und durch. Und du darfst ehrlich sein mit ihm. Den Respekt behalten, aber ehrlich deinen Schmerz ausdrücken und das, was an Gefühlen in dir drin ist. Du musst das nicht wegpacken vor Gott. Und du darfst ja auch Menschen suchen, vor denen du das auch kannst. Aussprechen hilft, um es zu überwinden. Und ein Rat für Freunde und Angehörige, wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, dem es so geht, sei zurückhaltend und gib Raum und Zeit für Klage und Trauer. Nicht gleich, weil du es selbst nicht aushältst, dass es dem anderen so schlecht geht und weil du dich überfordert fühlst, eben irgendwelche Sprüche an den Kopf werfen und dann weitergehen, weil man es selbst nicht aushalten kann. Sondern mit Gottes Kraft, da um Gottes Kraft zu bitten, zu sitzen, zu schweigen und zuzuhören. Und erstmal den anderen alles aus sich rauskommen lassen. Das kann genauso anstrengend sein wie für die andere Person. Das durchzustehen, aber dazu möchte ich dich ermutigen. Sei zurückhaltend und gib Raum und Zeit für Klage und Trauer. Und das, was wir aus diesem dritten Kapitel für uns mitnehmen können, ist, lebe deinen Glauben offen und ehrlich vor Gott und den Menschen. Lebe deinen Glauben offen und ehrlich vor Gott und den Menschen, damit du kein trauriger Clown sein musst, der mit einer Maske im Leben herumläuft.